Ich begrüße Sie ganz herzlich in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Schön, dass Sie mit dabei sind, wenn wir heute uns mit dem Thema beschäftigen, das bin ich mir wert, gut mit sich selbst umgehen. Ein wertvolles Thema, zu dem ich ganz herzlich jetzt Ingrid Seeg begrüßen darf. Grüß Gott, Frau Seeg.
Guten Morgen aus Baden-Württemberg. Hallo.
Schön, ja. Sie sind zugeschaltet aus Bretten bei Karlsruhe, also direkt von mir aus gesehen um die Ecke sozusagen. Ja. Das bin ich mir wert, gut mit sich selbst umgehen. Ein Thema, das Sie selber beschäftigt hat, denn Sie sind Mutter von 4 Kindern. Mittlerweile sind die Kinder erwachsen und Sie sind Großmutter von 4 Enkelkindern.
Richtig.
Sie sind Referentin bei Frauenfrühstückstreffen. Sie haben bis vor kurzem Lebensberatung angeboten für Frauen, für Paare, auch für Familien. Und Sie sind vor allem auch Buchautorin, beziehungsweise Sie haben 2 wegweisende Bücher geschrieben. Und mit dem einen wollen wir uns heute befassen, unter dem gleichnamigen Titel »Das bin ich mir wert«, nämlich »Gut mit sich selbst umgehen«. Sie haben in Ihrem Leben wahrscheinlich auch mal so einen Wendepunkt gehabt nach einer ganz anstrengenden Familienphase mit 4 kleinen Kindern. Sie haben dann, als die Kinder größer waren, eine biblisch-therapeutische Seelsorge, eine Ausbildung darin gemacht und sind letztendlich dann auch noch zu einem anderen Standbein gekommen, wenn ich das so sagen darf, und haben auch noch da ihre Begabungen entdeckt und haben letztendlich sich in dem Bereich dann auch noch entfaltet, als das wieder möglich war. Sie beschreiben in Ihrem Buch sehr schön ein Bild von einer Frau, die perfekt und fehlerlos ist. Das möchte ich Sie auch ganz kurz nachempfinden lassen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Und sie heißt Mira. Und jeder, der Mira kennenlernte, der bewunderte sie. Mira war 4 Jahre lang Elternsprecherin im Kindergarten. Sie organisierte eine Tombola, um Geld für ein neues Klettergerüst auf dem Spielplatz zu sammeln. Und sie kannte auch den Namen jedes Kindergartenkindes. Mira war natürlich auch eine unentbehrliche Freundin. Sie hatte immer Zeit, wenn sich jemand bei ihr ausweinen wollte. Mira war natürlich auch noch eine hingebungsvolle Tochter und eine vollkommene Ehefrau. Mira war außerdem eine beliebte Kollegin. Nach dem Wiedereinstieg in den Beruf war sie in der Erste-Hilfe-Gruppe ihrer Firma aktiv. Sie organisierte die Weihnachtsfeier für ihre Abteilung und so weiter und so weiter. Mira war eine perfekte Frau. Ihr Äußeres war stets makellos. Sie war einfach bewundernswert. Mira war sozusagen unentbehrlich. Mira kümmerte sich um jeden und um alles, nur nicht um sich. Alle waren völlig überrascht und erschrocken, als sie eines Tages zusammenbrach. Ja, soweit das Bild, das natürlich hier überzeichnet ist von der sogenannten Mira fehlerlos. Frau Seeg, ist das so, dass Sie auch einmal an dieser Stelle waren, vielleicht so eine Art Mira sein zu wollen oder ein Stück in Ihrem Leben verwirklicht haben und dann nach einer anstrengenden Familienphase auch zu der Erkenntnis gekommen sind oder sich gefragt haben, was ist eigentlich mit mir? Habe ich mich aus den Augen verloren? Und ist diese Überlegung dann zu einem Sprungbrett für Sie geworden, eine neue Nische auch in Ihrem Leben zu entdecken und sich auch wieder selbst zu besinnen, auch anders mit sich selbst umzugehen?
Ja, ich denke, jede Frau oder vielleicht auch jeder Mensch allgemein kommt irgendwann im Leben mal an diesen Punkt, wo er anfangen muss zu sortieren und einfach ganz genau merkt, so wie es bis jetzt gelaufen ist, kann ich einfach nicht weitermachen. Nicht will ich nicht, sondern kann ich nicht, weil es meine Möglichkeiten einfach nicht mehr zulassen. Und ich denke, an dem Punkt kommt jeder irgendwann mal in seinem Leben. So ging es mir letztlich auch, als die Kinder erwachsen waren, also die Erziehungsarbeit geleistet war. Meine Mutter gestorben, mein pflegebedürftiger Vater bei mir war, all diese Dinge. Irgendwann häufen die sich so an, dass man einfach sagt, wenn ich jetzt nicht anfange, etwas zu ändern, dann merke ich, ich kann irgendwann wirklich nicht mehr. Also dieser Zusammenbruch, wie ihn jetzt die Mira in dem Beispiel erlebt hat, der muss ja nicht erst kommen. Aber man merkt ja vorher schon manchmal, dass es so in diese Richtung geht. Jetzt muss ich anfangen, das Ruder umzulegen, sonst könnte etwas Schwerwiegendes passieren. Und das ist natürlich dann die ideale Zeit, um endlich mal zu sortieren und hinzuschauen, was könnte anders laufen, was muss anders laufen. Also ich habe aber auch in meiner Vortragstätigkeit immer wieder die Beobachtung gemacht, dass niemand frei davon ist, so zu empfinden oder so gefühlt oder schon gedacht zu haben.
Also es betrifft vielleicht vor allem Frauen in der Familienphase, aber es betrifft auch Menschen in Beziehungen, Ja, jetzt haben Sie selber diese Erfahrung gemacht und Sie schreiben auch oder Sie sagen auch in dem Buch, das Sie geschrieben haben, da steckt auch viel von Ihnen selber drin. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie so ein Buch geschrieben haben, Frau Sieg?
Ja, das ist aus meiner Arbeit in der Lebensberatung dann entstanden, nachdem ich diese Ausbildung gemacht habe. Also ursprünglich war ich Lehrerin und habe dann noch diese therapeutische Ausbildung obendrauf gesetzt und dann angefangen, mit Frauen, mit Ehepaaren zu arbeiten. Und aus dieser Arbeit heraus sind Vorträge entstanden und dann einfach immer wieder diese Thematik an verschiedenen Punkten zu beleuchten. Wie kann ich selber Wege beschreiten, die es mir ermöglichen, leichter zu leben in meinem Leben, wie es nun mal ist? Ist dann irgendwann einfach die Idee entstanden, mal Artikel zu schreiben und dann mehr oder weniger die konsequente Folge davon, mal ein oder zwei Bücher zu schreiben, um eben das, was sich herausgestellt hat, als hilfreich zu sein, eben auch ja anderen Leuten einfach zur Verfügung zu stellen, um letztlich vorzubeugen. Diese Mira ist ja das, was wir nicht sein wollen. Und dieser Zusammenbruch ist ja das, was wir nicht haben wollen. Und da soll das Buch einfach helfen, vorzubeugen, dass es gar nicht erst so weit kommen muss.
Mhm. Das Buch heißt, das bin ich mir selbst wert, gut mit sich selbst umgehen. Es ist in der Reihe Brockhaus Taschenbuch erschienen. Ein kleines Taschenbuch, was wirklich gut und leicht zu haben ist und ebenso gut und leicht auch zu lesen ist. Ja, ist es nun so, dass so eine Mira fehlerlos ein Stück weit auch in jedem Menschen, in jeder Frau steckt, eben dieser Wunsch, perfekt zu sein, unentbehrlich, bewundernswert, hilfsbereit, bis eben zum Umfallen oder hoffentlich eben nicht so weit. Woher kommt denn das eigentlich, Frau Sieg?
Dahinter steckt wahrscheinlich, nach meinen Erfahrungen, ist es wahrscheinlich zu einem ziemlich sicher geworden, einfach der Wunsch danach, Anerkennung zu bekommen von anderen Menschen, ganz besonders von den Menschen, die uns nahestehen, sei es jetzt in der Familie oder im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz. Also immer da, wo Beziehung stattfindet, wo wir in Beziehung leben, ist es uns gelegen, eine Bedeutung zu haben, Liebe zu bekommen, Anerkennung zu bekommen, Nähe zu bekommen. Und dafür tun wir einfach eine ganze Menge. Und das ist auch richtig so. Solange man eben sich selber nicht aus den Augen verliert. Aber dieser Wunsch, ja, gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden, der ist einfach sehr groß in uns Menschen.
Ein allgemein menschlicher Wunsch.
Ja.
Vielleicht besonders dann auch ausgeprägt bei Frauen, die dann sehr viel im Hintergrund auch schaffen.
Ja.
Oder Dinge tun, die so nicht eben Anerkennung eigentlich verschaffen gleich. Ja, gut mit sich selbst umgehen. Das heißt eben auch, dass man sich selber mag. Verfügt denn jetzt aber nicht jeder über so viel gesunden Egoismus, dass es eigentlich doch selbstverständlich sein sollte, dass wir auch für unseren Körper sorgen, dass wir gut mit uns umgehen. Aber dennoch scheint ja gerade an Frauen allzu oft auch dieser Selbstzweifel zu nagen. Denn welche Frau schaut denn in den Spiegel und ist einfach mit sich zufrieden? Oder welche Frau hierzulande kämpft nicht gegen die Unzufriedenheit mit der eigenen Figur oder auch mit dem äußeren Erscheinungsbild? Wie kann es denn nun gelingen, sich im Ganzen zu bejahen? Und ja, wie viel Kraft zehrt es eigentlich auch, diese ständige Unzufriedenheit mit sich herumzuschleppen?
Ja, also es ist sicherlich so, dass das uns Frauen mehr betrifft. Ich meine, es wird auch jetzt langsam immer mehr bei den Männern, dass die mit ihrem Erscheinungsbild eher nicht so zufrieden sind, aber ganz allgemein gesehen betrifft das uns Frauen viel, viel mehr. Also ich habe mal so eine nette Erfahrung gemacht. Eine Freundin von mir war bei einer Eröffnungsveranstaltung für so ein öffentliches Abnehmprogramm eines Radiosenders. Und da waren natürlich auch Männer dabei. Und dann wurde in die Runde gefragt oder in die Halle hinein gefragt, wer von ihnen ist mit seinem Gewicht, mit seiner Figur unzufrieden? Und es gingen reihenweise die Hände von den Frauen hoch, während die Männer mit verschränkten Armen da saßen und sich nur so umguckten nach dem Motto, also ich kann da ja wohl nicht gemeint sein. Also es ist ganz klar, es ist mehr ein weibliches Problem. Mhm. Dazu kommt natürlich dann auch noch das, was wir in den Medien sehen. Sei es in den Printmedien oder im Fernsehen oder im Kino, wo auch immer. Wir sehen schöne, schlanke Frauen, denen es gut geht. Und wenn es Frauen sind, die nicht so schön und nicht so schlank sind und denen es nicht so gut geht, dann sind das gleich die ganz großen Katastrophen, die sich da ereignen. Aber dieses ganz normale Mittelmaß, so Menschen wie du und ich, die kommen einfach zu wenig vor. Mhm. Und das wirkt sich aus. Also es wirkt sich schon auf die Kinder und auf die Jugendlichen aus. Es wirkt sich auch auf die älteren Frauen aus. Und da muss man einfach aufpassen, wo sind meine Vorbilder, mit wem vergleiche ich? Ich muss ja nicht in diese Falle hineinlaufen, die sich mir da auftut. Mhm.
Ich muss es wahrscheinlich nicht, aber ich muss mir dann auch bewusst meine Vorbilder suchen.
Ja.
Und warum neigen wir denn auch als Christen genauso dazu, eben diesen falschen Vorbildern unbewusst vielleicht doch nachzulaufen oder auch immer mit uns mit anderen zu vergleichen, wo wir immer meinen, ja, bei denen oder bei der ist eben alles besser, läuft alles besser, sieht besser aus, schafft alles mit Leichtigkeit. Und warum neigen wir auch oft dazu, eben auch die Messlatte viel zu hoch anzulegen?
Ich denke, weil wir gar nicht so genau dahinter gucken, wie es bei den anderen wirklich aussieht. Wir sehen ja nur das, was nach außen gezeigt wird. So machen wir es ja selber auch. Die Leute sehen ja gar nicht, welche Schwierigkeiten wir vielleicht gehabt haben, unsere Kinder ordentlich angezogen, morgens pünktlich in die Schule zu bringen. Das sieht keiner. Man sieht nur, aha, die Frau Müller, die Frau Meier hat es mal wieder geschafft. Und ich habe zu Hause noch den ganzen Abwasch liegen. Also daran liegt auch vieles, dass wir selber nur das sehen, was die anderen nach außen abstrahlen und nicht das, was wirklich dahinter steckt. Und wir meinen dann, das ist die ganze Wahrheit. Und dann haben wir schon einen total falschen Maßstab angelegt. Denn das andere ist ja auch da. Das heißt, ich muss mich ja letztlich mit dem ganzen Menschen vergleichen, so ich ihn denn kenne. Nicht nur mit dem, was nach außen an mich herangetragen wird oder was ich sehe oder was ich sehen möchte.
Was ich sehen möchte, wahrscheinlich ist es auch eine Selbstlüge, die irgendwo dahinter steckt. Oder
ja.
Die Frage ist jetzt, wie kann ich denn auch mein So-Sein, gerade als Frau, annehmen lernen? Also auch das bewusste Danken dafür, vielleicht auch Aspekte akzeptieren, die nicht zu verändern sind, aber andere Aspekte, die sich an mir oder in meinen Haltungen ändern lassen, die auch mit ins Gebet hineinzunehmen. Dazu raten Sie ja auch, Sie nennen da auch den Psalm 139.
Ja.
Wo es eben darum geht, auch Gott zu danken, zu preisen, dass ich eigentlich auch so wunderbar geschaffen bin.
Ja, das ist ganz wichtig. Einfach immer mal wieder die Perspektive wechseln. Nicht nur immer sich selber sehen mit seinen eigenen Ansprüchen, mit seinen eigenen Wünschen, Unzufriedenheiten, sondern es ist sehr hilfreich, in Gottes Perspektive zu gehen. Wie sieht Gott mich? Gott ist zufrieden mit mir. Er hat mich so gemacht, wie ich bin. Ich bin ein Designermodell Gottes. Ich bin ein Unikat. Ich bin einmalig. Auch wenn ich das selber vielleicht gar nicht so wahrhaben will. Aber wenn ich mir das immer wieder hole, Gottes Bild von mir, Gottes Sicht auf mich, Gottes liebevollen Blick zu mir und mir dann selber auch mal einen liebevollen Blick in den Spiegel schenke und nicht nur auf die Stellen gucke, die mir an mir nicht gefallen, sondern einfach dankbar für das bin, was ich sehe, dass ich Augen habe, die funktionieren, dass ich gehen kann, dass ich greifen kann, dass ich sprechen kann. Ja, all diese Dinge nicht als selbstverständlich hinnehmen, sondern einfach mit Dankbarkeit sehen. Das entwickelt sich dann so langsam eine größere Annahme und damit dann auch eine größere Zufriedenheit. Abgesehen davon kann auch manchmal ein bisschen Humor helfen, dass man nicht alles so kritisch sieht und nicht alles so eng sieht und streng nimmt. Ich muss ja nicht schlecht über mich denken und reden. Ich kann mich entscheiden, über mich nachsichtig und sogar liebevoll zu denken und auch in meinen Selbstgesprächen zu reden. Und da kann mir wirklich immer wieder Gottes Sicht der Dinge helfen. Und da darf ich auch immer wieder sagen, Gott, hilf mir jetzt bitte, in dieser Situation mit mir selber zurechtzukommen.
Das heißt also, ich habe das selber in der Hand, wie ich das steuere, also wie ich mich sehe und ob ich es vielleicht auch lernen möchte,
ja,
mich mir gegenüber dankbarer zu begegnen und dankbar zu sein über das, was Gott mir alles geschenkt hat, was mir vielleicht immer so selbstverständlich erscheint.
Ja, man kann ganz viel selber tun, ja.
Gibt es Menschen, bei denen dieser Hebel vielleicht sich nicht so umlegen lässt, die einfach darauf beharren und sagen, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht?
Ja.
Sind Ihnen solche Menschen begegnet oder wie sind Sie in der Lebensberatung solchen Menschen begegnet, dass sich vielleicht doch etwas getan hat, dass sich ein Weg aufgetan hat, hier in der eigenen Haltung und Einstellung etwas zu ändern?
Es ist natürlich so, dass wir heutzutage immer gerne schnelle Lösungen haben wollen und uns oft selber nicht die Zeit gestatten, die es braucht, um einen Prozess in Gang zu setzen, um eine Änderung dann auch wirklich zu merken. Also da muss man schon mal sich selber gegenüber ein bisschen großzügig sein und einfach sagen, es geht nicht immer innerhalb von 5 Minuten, es braucht Zeit. Und es gibt manchmal nicht die Bereitschaft, diese Zeit zu akzeptieren. Es soll sofort mir besser gehen und das ist etwas, was meistens nicht funktioniert, sondern es dauert, es muss eingeübt werden. Dazu braucht es Geduld, dazu braucht es Nachsicht mit sich selber, dazu braucht es auch die Fähigkeit, mit Rückschlägen fertig zu werden. Dazu braucht es ganz viel auch Gebetsunterstützung, dass man sich immer wieder von Gott auch die Kraft holt, auch von Menschen immer wieder ermutigen lässt. Und dann ist ganz, ganz, ganz viel möglich. dann ist ganz viel möglich. Aber wir brauchen einfach auch auf der menschlichen Seite Unterstützung. Wir müssen zum Beispiel lernen, wenn uns jemand, ich sage jetzt mal ganz einfach ein Kompliment macht, Mensch, du siehst heute aber gut aus, dass wir das dann wahrnehmen, wenn es jetzt um diesen Bereich der Äußerlichkeiten in Anführungsstrichen geht, dass wir das dann auch annehmen und hören und wahrnehmen, da hat mich jemand gelobt, da hat mir jemand ein Kompliment gemacht. Und da muss man bewusst hinhören und das auch wirken lassen, statt so mit einer Handbewegung das so abzuwehren und in dem Moment gar nicht zu hören. Das heißt, diese Wahrnehmung dessen, was gut ist, was besser werden kann, muss geschult werden. Das ist ein Prozess, das geht nicht so schnell.
Hm. Ingrid Seeg ist zugeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb zum Thema »Das bin ich mir wert, gut mit sich selbst umgehend«. Unter dem Titel hat Frau Seeg ein Buch geschrieben und sie ist Mutter von 4 erwachsenen Kindern, Referentin bei Frauenfrühstückstreffen und hat bis vor kurzem Lebensberatung für Frauenpaare und Familien angeboten. In ihrem Buch beschreiben sie auch ganz konkret, wo man ansetzen kann, und welche Bereiche eigentlich auch im Leben, in jedem Leben dazugehören. Wenn wir uns einmal fragen, was kann ich ändern? Wie kann ich besser mit mir selber umgehen, um auch aus dem Stress herauszukommen, den ich mir vielleicht selber mache? Dazu gehört vor allem auch der gute Umgang mit der Zeit. Denn der Zeitdruck ist ja vielleicht auch oft selbst gemacht. Die Frage ist, wie kann ich ihn abbauen, dass ich an der Kasse nicht total hektisch bin, weil ich meine, hier muss alles sehr schnell gehen und wenn ich am schnellsten bin, dann ist vielleicht der Kassierer mit mir besonders zufrieden und mein Kind und meine ganzen Einkäufe eben so ganz nonchalant unter einen Hut bringe oder eben ja auch anstehende Aufgaben, die es jeden Tag gibt, ob ich nun da in eine Hektik gerate, ob ich den Staubsauger in einem Turbotempo durch die Wohnung schiebe oder ob ich das langsam tue, weil es dann ja auch nicht schneller geht. Also Zeitdruck ist ja auch oft selbst gemacht. Und wie kann ich die Aufgaben, die nun anstehen, mit einer inneren Ruhe erledigen und wie auch unnötige Zeitfresser, von denen Sie sprechen, in meinem Alltag überhaupt erst mal erkennen und dann versuchen, sie auch zu reduzieren oder abzuschaffen, Frau Seeg?
Ja, das Erste ist ja, was Sie sehr schön geschildert haben, dieser selbstgemachte Druck und damit auch Zeitdruck, den man hat. Also mir hat mal jemand gesagt, eine lange Schlange an der Kasse ist die beste Gelegenheit, Geduld zu üben. Das ist ein anderer Sichtwinkel dann auf die gleiche Sache, ein anderer Blickwinkel. Ich meine, mit dem quengelnden Kleinkind ist das natürlich schwierig, aber auch da kann ich das sehen als Chance, mit meinem Kind zu reden oder meinem Kind beizubringen, was warten heißt. Und plötzlich ist die lange Schlange nicht mehr ein Zeitfresser oder etwas, was mich in meinem Alltagsablauf furchtbar stört, sondern eine Gelegenheit, etwas einzuüben. Das ist schon mal das eine, was ganz viel ausmacht, wenn ich die Dinge anders bewerte. Das andere ist, dass es oft damit zusammenhängt, dass die Strukturen in meinem Alltag schlicht und einfach nicht stimmen. Das heißt, Zeitdruck entsteht oft dann, wenn ich unkoordiniert arbeite, wenn ich mir zu viel auf einmal vorgenommen habe oder wenn ich es nicht schaffe, die Dinge in die richtige Reihenfolge zu bringen, nach Wichtigkeiten zu sortieren. Und dann kommen eben noch die Zeitfresser, wie ich sie nenne, dazu, dass ich mich unterbrechen lasse bei einer wichtigen Arbeit. Ich kann mir zum Beispiel angewöhnen, wenn ich, sagen wir mal, eine Schreibtischarbeit vor mir habe, die einfach sein muss, von der ich weiß, das wird mich eine Stunde Zeit kosten, dass ich in dieser Stunde meiner Familie schon mal sage, da ist Mama wirklich nur zu sprechen im Notfall, sonst bitte lass die Zimmertür bei mir zu. Dass man, wenn Anrufe kommt, ganz konsequent entweder den Anrufer auch später vertröstet oder den Anrufbeantworter einschaltet und dann auch laufen lässt. All solche Dinge kann man erkennen. Das ist immer das Erste, dass man erkennt, was bei einem schief oder nicht so gut läuft und dann kann man sie Stück für Stück abbauen. Aber der allererste Schritt ist einfach, dass man sich mal hinsetzt und auf so einen Tag zurückblickt und sagt, was ist wie heute eigentlich schiefgelaufen? Also die Diagnose, die gehört dazu.
Die Diagnose ernst nehmen, also und dann vielleicht auch mal einen Stift und einen Zettel zur Hand nehmen und das wirklich aufschreiben.
Ja.
Das tun wahrscheinlich viele dann doch nicht und denken, naja, so war es jetzt und morgen geht schon irgendwie besser.
Ja.
Eben. Aber wie kann denn aus dieser Zeit, die wir meistens so prall füllen, auch eine Zeit werden, die wir erleben und die wir leben, auch wenn sie mit vielen Aufgaben angefüllt ist? Eben, Sie sprechen von einer erfüllten Zeit, in der ich mir auch wirklich vielleicht so Zeitsplitter für mich bewusst nehmen kann. Und auch mal wieder das Wort Muße in meinem Alltag eine Bedeutung bekommt. Vielleicht, dass ich auch eben versuche, auch mit Gott im Zwiegespräch zu sein und zu fragen, ja, was willst du von mir eigentlich, bevor ich mich in so einen blinden Aktionismus stürze?
Ja, ich denke, das ist eine unheimlich hilfreiche Sache, auch damit Gott ins Spiel zu bringen. Er ist ja sowieso immer mit im Spiel bei uns im Alltag. Einfach vielleicht am Tagesanfang zu sagen, Gott, hilf mir bitte heute zu sortieren. Und hilf mir, meine 5 Minuten für mich zu haben und dann auch wirklich zu genießen und auch zu verteidigen notfalls. Und wenn man Gott von vornherein damit einbezieht, kann man auch jederzeit und jeder Tageszeit immer noch mal schnell zurückrufen, Herr, du siehst, das Chaos ist wieder da, hilf mir jetzt bitte zu sehen, was wirklich wichtig ist und was noch nicht gemacht werden muss. Das ist also eine ganz wichtige Sache. Und dann muss man manchmal einfach erst lernen, die freie Zeit, die man hat, vielleicht mal 10 Minuten, wo die Kinder friedlich spielen, das Telefon nicht klingelt und der Abwasch schon gemacht ist, dann auch wirklich zu nutzen für sich und sich hinzusetzen, ein gutes Buch zu lesen oder einfach nur aus dem Fenster zu schauen und Musik anzuhören. Und das fällt uns oft so schwer.
Fällt uns deshalb so schwer, weil wir das vielleicht einfach auch schon verlernt haben.
Ja.
Wenn wir dann sagen, ja, jetzt ist da plötzlich eine freie Zeit und um Gottes Willen, jetzt stehe ich da und ich weiß im Moment gar nicht, was soll ich denn jetzt tun?
Ja.
Also, und dass ich mich dann frage, ja, was tut mir denn jetzt eigentlich gut? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe das überhaupt nicht mehr praktiziert, vielleicht über Jahre hinweg.
Ja, da geht vieles verloren. Und da ist es ganz hilfreich, einfach mal zu schauen, was habe ich denn früher gerne gemacht? Also ich handarbeite seit ein paar Jahren wieder viel mehr als in dieser Phase, wo dafür zu wenig Zeit war, und habe einfach gelernt, auch 10 Minuten Handarbeiten ist schon 10 Minuten Handarbeiten. Muss ja nicht dann wieder 3 Stunden sein, bis ein Ding fertig wird. Unterschiedliche Dinge, das kann Lesen sein. Das kommt sehr, sehr auf den Menschen an, was ihm Spaß macht, was ihm gelingt. Man kann sich auch mal nachmittags, wenn, was weiß ich, die Kinder beim Turnen sind und die Arbeit erledigt ist, einfach mal eine halbe Stunde in die warme Badewanne legen mit Schaum und das genießen. Also man darf, und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, man darf sich diese Zeit für sich selber nehmen, ohne sich selber ein schlechtes Gewissen machen zu müssen. Und ich glaube, das ist das, was es so schwer macht, dass wir uns selber eigentlich einreden, das darfst du jetzt aber nicht, dich einfach nur ausruhen oder es dir einfach nur gut gehen lassen. Du könntest doch so viel in Anführungsstrichen Sinnvolleres tun.
Oder jetzt gerade, wenn man dann am Anfang wieder steht, wo man eine Zeit ohne Kinder hat oder wo man eben nicht immer noch kleine Kinder mit dabei hat. Ich meine, das ist auch schön und man kann mit ihnen auch gemeinsam viel tun und auch Aufgaben erledigen, aber man sehnt sich doch auch wieder danach, mal etwas in Ruhe und vielleicht zügig erledigen zu können. Und Sie beschreiben das so schön, das schlechte Gewissen. Sie schreiben nämlich einmal, muss das eigentlich sein, dass wir uns erholen? Können wir nicht einfach weitermachen? Ist das nicht irgendwie faul? Wie wirkt das eigentlich auf meine Familie, wenn ich mich einfach ausruhe, mir eine Auszeit gönne? Zitat aus Ihrem Buch, das bin ich mir wert. Ja, das ist wohl offensichtlich auch eine große Hürde oder ein großes Hindernis auch.
Ja, das stimmt. Das ist ein großes Hindernis. Aber ich denke, da muss einfach dann unser Blick sein, das ist auch Vorbeugung, dass ich einen Burnout vermeide, dass ich das, was der Mira fehlerlos passiert ist, vermeide. Das tue ich für mich und damit indirekt auch für die Menschen, die mir nahestehen. Denn keinem Kind und keinem Ehemann und keinem Chef ist daran gelegen, wenn eine Frau nicht mehr kann. Das heißt, langfristig dient es allen. Kurzfristig sieht es natürlich so aus, als ob die Mutter jetzt nichts mehr tun will. Das ist klar. Aber es ist Vorbeugen. Es ist Sonntag im Alltag. Gott hat 6 Tage gearbeitet. Am 7. Tag ruhte er sich aus und sagte, es war sehr gut. Er hat sein Werk betrachtet. Wir dürfen uns in jedem Tag unseres Alltags so einen kleinen Sonntag gönnen und einfach sagen, es ist gut, was du schon alles geschafft hast. Es ist nicht alles gelungen, aber es ist in Ordnung. Und jetzt ruh dich mal aus und genieß das einfach auch mal, was da ist.
Und ist der Unterschied vielleicht auch im Familienalltag dir, im Gegensatz zur Erwerbstätigkeit, dass die Erwerbstätigkeit meistens irgendwann ein Ende hat und sie hat auch einen Anfang und dann steht einfach eine Erholungsphase an. Im Familienalltag ist das oft nicht so. Die Aufgaben und die Erledigungen, die sind unendlich, die hören nicht auf. Man selber muss dann irgendwann einen Schlussstrich setzen und das ist wahrscheinlich auch so schwer.
Ja, das ist schwer, aber wie gesagt, ich habe selber 4 Kinder großgezogen, also ich weiß, wovon ich rede. Irgendwann sind die Kinder im Bett und dann liegt es an mir, ob ich sofort anfange zu bügeln oder die Waschmaschine anstelle oder ob ich sage, und ich gönne mir jetzt 1/4 Stunde Auszeit oder ob ich sofort den Fernseher anstelle oder der läuft schon oder ob ich mich an den Computer setze oder ob ich mir einfach mal überlege, was kann ich denn für mich wirklich Gutes tun.
Das heißt, das könnte auch wieder ein Lernprozess sein, überhaupt erstmal gar nichts zu tun. Einfach mal die Zeit vergehen zu lassen und sich einfach mal eine Pause und eine Ruhe zu gönnen, in der Hoffnung, dass dann irgendwann auch wieder der Wunsch auftaucht oder überhaupt das Bedürfnis auftaucht oder die Idee eben, was ist es denn, was mir gut tut? Wie könnte ich das jetzt integrieren? Wie kann ich also solche Nischen auch im Alltag entdecken, ohne dass das jetzt großartige Dinge sind, aber so kleine Sachen wie mal ein Buch zur Hand nehmen, sich ein schönes Ambiente schaffen, eine Kerze anmachen, eine Musik hören oder auch ein warmes Bad nehmen, so wie Sie es ja auch beschreiben und sagen. Denn wenn ich ständig unter Hochspannung stehe und der Adrenalinspiegel immer auf Hochtouren läuft, dann ist es ja definitiv ungesund. Das wissen wir alle und wir sagen dann, oh je, Stress, lass nach. Aber die Frage ist ja immer das Wie. Also wie, was kann mir denn eine Hilfe sein, wirklich, wenn mir das einfach schwerfällt, von meinem Charakter her, von meiner Haltung her, hier wirklich meinen Schlussstrich zu setzen und zu sagen, nein, es ist mir jetzt alles egal, mag sich da alles türmen und bergen, ich bin es mir wert, jetzt eine Pause einzulegen.
Die größte Hilfe ist einfach, dass man es erkennt, dass es wichtig ist. Das ist ein Vorgang, der in unserem Denken stattfindet. Denn erst wenn ich davon überzeugt bin, dass etwas wichtig und richtig ist, werde ich es auch durchsetzen können. Das ist diese Unterscheidung und da bin ich aus meiner Erfahrung und auch aus dem, was ich von anderen gehört habe in der Beratungsarbeit, einfach so froh, dass wir uns da auch wieder an Gott wenden können und einfach dieses bekannte Gebet, Herr, lehre mich unterscheiden, was ich ändern kann und was ich nicht ändern kann. Und dass ich die Dinge hinnehme, die ich nicht ändern kann, aber dass ich auch mutig genug bin, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Das heißt, hilf du mir, diesen richtigen Blick zu finden. Und das ist der allererste Schritt. Und der geht oft einfach nur über diesen Schmerz, dass da etwas in meinem Leben so schief läuft, dass es mir nicht mehr gut tut. Oft sind wir erst an so einem Wendepunkt bereit, hinzuschauen, innezuhalten und zu sagen, ja, und jetzt fange ich an, etwas zu ändern. Manchmal geht es leider erst so, wenn dieser Punkt erreicht ist und wenn es weh tut. Schade. Es wäre ja so schön, wenn wir dieses Es tut weh vermeiden könnten und vorbeugen könnten. Mhm. Wenn ich also diesen inneren Schritt geschafft habe, dass ich sage, ja, ich darf das. Nicht nur ich muss das, sondern ich darf das. Ich darf mir genehmigen, es mir an dieser Stelle gut gehen zu lassen oder mich zu entlasten, dann kann ich auch konkrete Schritte unternehmen. Und das Konkrete ist, wie gesagt, immer auch erstmal das Hinschauen. Was stresst mich? Und da werde ich Dinge finden, die sich nicht ändern lassen, wenn ich ein Kleinkind habe, das zu betreuen ist, wenn ich einen anstrengenden Beruf habe, wo ich 8 Stunden oder 9 Stunden zur Arbeit gehen muss, wenn ich einen kranken Angehörigen pflegen muss, das sind Dinge, die kann ich nicht ändern. Das heißt, da muss ich an den anderen Stellen in meinem Alltag anpacken, wo ich mir Entlastung schaffen kann.
Sie beschreiben auch sehr viele sogenannte Stressoren, also das, was Stress macht, zeigen auch Wege auf, wie man daraus kommen kann, also diese Stressoren dann ein Stück weit auch beseitigen kann.
Ja, das heißt aber auch, ich muss abgeben können. Und das ist also ganz wichtig. Manches, was mir Stress macht, könnten andere Leute, Familienmitglieder, Kinder, Ehemann, auch erledigen. Das heißt, ich darf mich entlasten, indem ich anderen nicht mehr wie bisher alles abnehme, sondern sie auch mehr einbeziehe in das, was zu tun ist. Ja, das ist ganz wichtig. Das kann ich tun.
Also es scheint auch oft so ein Symptom zu sein bei Frauen, die einer Familie vorstehen, sage ich jetzt mal, dass sie sich auch für alles, was mit dem Bereich zu tun hat, Beziehung, mit dem Haus, mit den Kindern, mit der Förderung, mit allem, dass sie da die komplette Verantwortung tragen und übernehmen.
Ja.
Wie kann man denn jetzt versuchen, selbst wenn man weiß, aha, der Mann muss halt auch ein bestimmtes Budget nach Hause bringen, er ist da eigentlich auch am Limit, und dennoch versuchen jetzt auch noch Aufgaben oder zumindest Verantwortung auf mehrere Schultern aufzuteilen?
Ja, das geht ganz praktisch. Also nur ein Beispiel. Also ich habe irgendwann mich mal fürchterlich geärgert, dass mein Mann nicht anerkennt, dass ich so ein guter Bügler bin und ihm die Hemden immer gebügelt in den Schrank hänge. Habe ich angefangen zu sagen, du, deine Hemden sind gebügelt, aber hol sie dir bitte selber hoch. Hatte 2 Dinge zur Folge. Erstens, ich hatte weniger Arbeit, wenn es auch nur ein paar Minuten waren. Das macht schon was aus. Und zweitens, er hat gesehen und anerkannt, dass ich ihm so viele Hemden bügel und sich bedankt. Vorher war das selbstverständlich, im Schrank hängen genug gebügelte Hemden. Das war es jetzt nicht mehr. Es sind also zwei Dinge passiert. Ich habe eine kurze zeitliche Entlastung gehabt und ich habe meine Anerkennung gehabt, die ich vorher nicht hatte. Das war also in dem Moment lange nicht mehr so dieser Stressfaktor für mich, wie es vorher war. Anderes Beispiel. Ich kann je nach Alter meines Kindes, meinem Kind, und das kann mit 4, 5 Jahren das ohne weiteres schon, zum Beispiel sagen, für die Leerung des Mülleimers bist du zuständig. Das macht am Anfang mehr Arbeit, denn ich muss aufpassen, dass das Kind das auch macht, dass das Kind dann auch wieder reinkommt, wenn es den Mülleimer geleert hat. Aber langfristig gesehen wird es mich entlasten, denn das Kind hat jetzt eine Verantwortung übernommen, die ich nicht mehr haben muss, nämlich die für den vollen bzw. zu leerenden Mülleimer. Das Kind fühlt sich wichtig, die Arbeit wird gemacht und ich bin entlastet, muss mich irgendwann auch nicht mehr drum kümmern, dass es geschieht, bin zeitlich entlastet und habe gleichzeitig meinem Kind etwas beigebracht, nämlich du bist wichtig und du kannst die Verantwortung für einen Teil des Haushaltes übernehmen. Hm. Also zwei ganz banale, praktizierbare Beispiele. Das Problem bei diesem Ding ist, dass es am Anfang umständlicher ist und scheinbar länger dauert, dass ich also eigentlich nochmal Kraft investieren muss, aber langfristig gesehen ist das genau die richtige Lösung.
Das heißt, die Zeit, die man anfangs investiert, die lohnt sich natürlich dann schon, weil die Kinder letztendlich auch zufriedener sind, obwohl es natürlich immer Dinge gibt, wie beim Müll, dass bei einem selber wahrscheinlich doch noch die letzte Oberhoheit liegt, wenn man dann nicht vor den Müllbergen irgendwann stehen will, weil einfach vergessen wurde, die Mülltonne rauszustellen.
Ja, gut, wir dürfen kontrollieren. Und das, was wir sagen, müssen wir natürlich dann auch konsequent darauf bestehen, dass es getan wird, gerade den Kindern gegenüber. Das ist klar, das ist Erziehung, ne?
Das ist Erziehung konsequent. Und da haben wir auch ein probates Mittel auch in der Lebenshilfe schon des Öfteren angesprochen, das ist der Familienrat, wo man auch die Kinder dann mit einbeziehen kann, Aufgaben festzusetzen gemeinsam und dann auch zu überlegen, was wäre dann die Konsequenz, wenn es nicht passiert oder dass man auch ein rotierendes System hat, dass nicht immer der eine den Müll macht.
Genau, das funktioniert ja alles nicht ewig bei Kindern. Da muss man auch dann Fantasie haben und immer mal wieder vielleicht auch ein anderes Belohnungssystem oder sonst was einführen. Okay, aber grundsätzlich ist es immer auch eine Frage der Konsequenz. Nur, wenn ich mir gegenüber nicht konsequent sein kann, werde ich wahrscheinlich meinen Kindern gegenüber auch nicht sein können. Das heißt, Konsequenz fängt ja auch immer bei mir an. Und all diese Dinge, von denen wir jetzt gesprochen haben, wie kann ich die Dinge in meinem Leben, was jetzt Umgang mit mir oder Umgang mit der Zeit oder Umgang mit Stress betrifft, ändern, erfordert ja erstens das Nachschauen und das Erkennen und dann aber auch eine gewisse Konsequenz im Durchführen von Änderungen. Da braucht man einen längeren Atem, ja. Da führt kein Weg dran vorbei, das ist so.
Gut, das ist so, aber das tut vielleicht auch gar nicht so weh. Vor allem, wenn es letztendlich darum geht, sich auch mal was Gutes zu tun und das auch dann konsequent in den Alltag zu integrieren, ist ja eigentlich was sehr Schönes. Ja, wie geht es Ihnen denn dabei, verehrte Hörerinnen und Hörer? Haben Sie sich vielleicht auch schon gefragt, wie gehe ich eigentlich mit mir selber um? Was bin ich mir eigentlich wert? Oder wo habe ich mich bisher eigentlich immer doch stark vernachlässigt? Und wo kommt auch so eine Unzufriedenheit auf, dass ich doch mir manchmal vorkomme wie ein Fußabtreter, wo alle alles erwarten und ich alles selbstverständlich mache, ohne dass es eigentlich honoriert wird. In der Lebenshilfe bei Radio Horeb sprechen wir über das Thema »Das bin ich mir wert, gut mit sich selbst umgehen«. Zu Gast ist die Buchautorin Ingrid Seeg, die zu diesem Titel ein Buch geschrieben hat. Es ist in der Reihe Brockhaus Taschenbuch erschienen. Frau Seeg ist Mutter von 4 erwachsenen Kindern. Sie ist Großmutter von 4 Enkelkindern. Sie ist Referentin bei Frauenfrühstückstreffen und hat bis vor kurzem Lebensberatung angeboten für Frauen und Ehepaare. Ein Zitat möchte ich Ihnen aus dem Buch vortragen. Es geht um das Arbeitstempo. Da ist der Psalm 23 umgeschrieben und da heißt es, der Herr gibt mir für meine Arbeit das Tempo an. Ich brauche nicht zu hetzen. Er gibt mir immer wieder einen Augenblick der Stille, eine Atempause, in der ich zu mir komme. Er stellt mir Bilder vor die Seele, die mich sammeln und mir Gelassenheit geben. Oft lässt er mir mühelos etwas gelingen und es überrascht mich selbst, wie zuversichtlich ich sein kann. Ich merke, wenn man diesem Herrn vertraut, bleibt das Herz ruhig. Obwohl ich viel zu viel Arbeit habe, brauche ich doch den Frieden nicht zu verlieren. Er ist in jeder Stunde da und in allen Dingen und so verliert alles andere sein bedrohliches Gesicht. Und so weiter. Das ist ein Zitat aus Ihrem Buch, Frau Seeg, wo der Psalm 23 umgeschrieben ist und einfach ein anderes Arbeitstempo auch vorgibt. Ein wesentlicher Punkt, wenn es darum geht, etwas im eigenen Leben zu ändern, ist ja auch immer, wie kann ich denn eigentlich meine Kräfte besser einteilen? Wir haben schon darüber gesprochen, nicht für alles verantwortlich zu sein, sondern auch Lasten abzugeben. Und auch das Eingeständnis vielleicht, dass man auch mal Phasen hat, wo man einfach nicht so haushalten kann, wo man nicht so überschwänglich mit seinen Kräften umgehen kann, wo man auch sagen muss, okay, es gelingt mir jetzt nicht, ich muss jetzt einfach mal kürzer treten. Das ist wahrscheinlich eine schwere Selbsterkenntnis. Oder wie haben Sie das selber Erfahrung, auch in der Lebensberatung, da Mut zu machen, einfach mal kürzer zu treten, Frau Seeg?
Ja, das ist schwierig, einzusehen, dass man an seine Grenzen gekommen ist oder nicht mehr alles schafft, das stimmt. Ich denke, bevor man Mut machen kann, kürzer zu treten, muss man erst mal sehen, was da ist und die Freude an dem Geschafften und an dem Erreichten schaffen. Das bringt eine innere Zufriedenheit. Das heißt, so eine Habenliste aufstellen. Und das meine ich jetzt fast wörtlich, dass man sich wirklich mal mit Zettel und Stift hinsetzt und sagt, was habe ich denn alles erreicht? Und da gehören auch ganz viele für uns Selbstverständlichkeiten mit hinein. Es ist ja eine große Sache, wenn ich zum Beispiel Kinder erzogen habe. Es ist eine große Sache, wenn ich meinen Haushalt führe und das nicht im Chaos landet. Es ist eine große Sache, wenn ich es schaffe, einen Garten in Schuss zu halten, die Wäsche zu pflegen, zu kochen, einzukaufen, auch noch Krankenbesuche zu machen, für Freunde da sein, ein Abendessen bereiten, meinem Mann zuhören können, eventuell, ich weiß nicht, wenn man auch selber noch berufstätig ist, das auch noch zu schaffen. Das heißt, einfach mal eine Liste, was habe ich alles erreicht, auf was kann ich stolz sein? Das ist ganz wichtig, denn oft geht uns in so einer Phase, wo es alles schwieriger wird, wo man sich überlastet fühlt, der Blick verloren für das, was gut ist und was wir erreicht haben und was wir können. Und dieser Blick ist ganz wichtig. Und das jetzt, gibt einem auch oft dann die Freiheit zu sagen, gut, aber diesen Bereich, den kann ich in Zukunft abgeben. Man schaut nach, wo bin ich unentbehrlich? Und das sind wir immer da, in der eigenen Familie sind wir immer unentbehrlich, können nicht ersetzt werden. Im Beruf, wenn wir berufstätig sind, wahrscheinlich eher auch nicht. Aber es gibt in den anderen Bereichen genug Dinge, die jemand anders genauso gut, aber anders machen kann im ehrenamtlichen Bereich, in dem Bereich, was wir eben so einfach nebenher noch machen müssen. Das heißt, wo kann ich mich entbehrlich machen und die Welt dreht sich trotzdem weiter? Und da kann ich mich dann entlasten. Und da sorge ich denn dafür, dass die Verantwortung jemand anders übernimmt. Zum Beispiel, wenn ich als Beispiel, ich habe ehrenamtlich jetzt in der Kirchengemeinde den Kinderchor geleitet. Ich merke aber, ich habe keine Kraft mehr für alles, was ich so zu tun habe in dieser Lebensphase. Aber das kann jemand anders auch für mich machen. Dann darf ich mich aus dieser Arbeit zurückziehen. Das ist aber dann auch wieder so ein Schritt, der auch schwierig sein kann, weil ich ja damit auch ansehen muss, wie jemand anders es anders macht, als ich es bisher gemacht habe. Aber es gibt in jedem Leben, in jedem Alltag Bereiche, aus denen ich mich zurückziehen kann, ohne dass etwas Schlimmes passiert.
Wir haben jetzt eine Anruferin, die sich zu Wort melden möchte. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
Ja, grüße Sie.
Hallo.
Ich grüße auch und ich danke für die wertvollen Gedanken. Da kam gerade der Gedanke, sich zurückziehen, mal was abgeben können, mal etwas anderen überlassen. Ich hatte einen guten Beruf und habe dann diesen Beruf aufgegeben, einer großen Familie zuliebe, die sich sehr angewachsen ist. Und was war ich mir wert, was bin ich mir wert? Wenn ich überlege, was da bleibt, ich bin jetzt schon ziemlich alt, dann muss ich, kann ich denken, es ist das wert, was es in den Augen Gottes wert ist. Was er von mir hält. Denn oft habe ich gar nichts von mir gehalten oder nichts viel von mir gehalten, weil alles nicht so lief, wie ich es gern wollte. Auch die Familie ist durch die ganzen gesellschaftlichen Veränderungen, hat sie ein ganz anderes Bild bekommen. Wenn ich nur an die 68er Jahre denke, was die verändert haben, das erfahren wir oft erst heute durch unsere Kinder, die aber auch zum Nachdenken kommen. Aber ich denke, wenn bei allem Tun, was bin ich mir wert, das Innere, die innere Meinung behalten wird oder gepflegt wird, ich tue es Gott zulieb, ich mache es Gott zulieb und meinem Nächsten zulieb. Und wenn es auch manchmal schwerfällt, auch unter Schimpfen und unter Murren und Klagen. Aber ich kann nur sagen, die Religion, das Gebet, das ganz Stille für sich sein, das hat mir sehr geholfen, diese schweren Jahre und auch jetzt abzugeben, meinen Kindern das abzugeben, was ich als 80-Jährigen einfach nicht mehr kann, obwohl auch die sehr, sehr in Anspruch genommen sind. Und ich möchte Sie bitten, sich besonders um diese mittleren Jahrgänge zu bemühen. Die haben es sehr schwer. Die Mütter, die arbeiten müssen, die Väter, die fast nichts verdienen. Sie haben Kinder, sie müssen Miete bezahlen. Und woher sollen sie die innere Kraft nehmen? Da kann nur Gott helfen, da kann nur die Religion helfen, die eben sagt, tu es Gott zulieb, er weiß alles und er hilft überall. Ich danke Ihnen.
Für Ihren Beitrag, da sprechen Sie etwas sehr Wichtiges an. Denn Sie sagen ja, die Wertigkeit, die gibt uns heute keiner, wenn wir alles aufgeben für die Familie und vielleicht nachher auch im Familienleben einiges schiefläuft, eben nicht so, wie wir das gedacht haben. Wir vielleicht alles daran gesetzt haben, Kinder christlich zu erziehen oder auch einen Wert in das Herz des Kindes zu legen, einfach, dass es wichtig ist, auch als Mutter da zu sein. Und dann sehen wir vielleicht bei den älter gewordenen Kindern, sie machen das alles gar nicht so, sondern so, wie heute das Mainstreaming läuft. Dann ist es sicherlich sehr schmerzlich. Frau Sieg, was würden Sie darauf antworten?
Ja, also ich muss der Hörerin, die sich da gemeldet hat, recht geben. Es ist unheimlich befreiend, erleichternd, durchs Leben tragend, wenn wir wissen, letztlich hängt mein Wert von Gott ab. Und ich muss meinen Wert nicht an menschlichen Erfolgen messen oder an dem, was in meinem Umfeld als Erfolg geht. Das kann bei dem einen die Karriere im Beruf sein, bei dem anderen ist es die Karriere jetzt in der Familie. Das heißt, dass meine Kinder so werden, wie ich es möchte, die Schritte gehen oder die Wege gehen, die ich möchte, auch ein zufriedenes und gesundes Leben führen können. Das wird nicht immer gegeben sein. Wenn ich daran aber meinen Wert aufhänge, würde der ja verloren gehen, wenn ich nicht erfolgreich bin in diesen Bereichen. Und deswegen ist es so sehr wichtig, und da gebe ich der Hörerin recht zu wissen, bei Gott gelten ganz andere Maßstäbe. Bei Gott bin ich geliebt, bei Gott bin ich wert. Und alles, was ich für Gott und mit Gott tue, wird niemals verloren sein, auch wenn es nach menschlichen Maßstäben vielleicht gar nicht so viel wert ist. Ja, das hilft.
Mhm. Also vielleicht hier auch der Blickwinkel auf Gott hin, der den Wert letztendlich gibt, die einzige Möglichkeit, vielleicht auch heute auf einen grünen Zweig zu kommen, ein erfülltes Familiendasein und eine ganz erfüllte Familienphase auch zu leben, nämlich die Vorzüge auch zu sehen, die wir haben, wenn wir unsere Kinder erleben und mit unseren kleinen Kindern auch, ja, auch all die Freuden erleben dürfen, die sich da auftun.
Ja.
Und jetzt hat sich Frau Zierfass aus Altötting gemeldet. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ich habe leider Gottes den Vortrag nicht ganz gehört, sondern nur stückweise. Aber ich möchte auch etwas dazu sagen. Ich bin auch ein Mensch, der eigentlich immer bis an die Grenzen gegangen ist und auf mich selbst überhaupt nicht geachtet habe. Und ich habe gerade im Oktober letzten Jahres einen Exerzitienvortrag mitgehört. Und da ging es um das Thema die Liebe. Und zwar ist mir da erstmal aufgegangen, dass Gott mich ja liebt und auch in erster Linie, also ich habe immer das Gefühl, ich muss Gott lieben, ich muss mich anstrengen, um Gott zu lieben. Das ist eigentlich überhaupt nicht nötig, weil Gott, also sicherlich lieben soll ich Gott zu lieben, aber Gott liebt mich, ich muss mich erstmal lieben lassen. Und das bin ich im Moment dabei zu lernen. Also wie Sie eben gerade auch erwähnt haben, das eine oder andere muss man erstmal erlernen oder schulen und so. Also für mich ist es so, und es ist auch sicherlich für viele die Hilfe, dass ich einmal zulasse, dass Gott mich liebt. Ich lasse mich lieben. Ich habe Gott dadurch, also Gott will von uns eigentlich dreimal ein Jahr. Einmal das Jahr, dass ich mich von ihm lieben lasse. Dann, dass ich auch die Gnaden annehme, die Gott mir geben will. Ja, ich nehme diese Gnaden an. wie sie auch sein werden. Und ich bin eigentlich ganz klein und Gott wirkt nur in mir. Ich lasse Gott in mir wirken. Und wenn ich mit meinen Grenzen an den Grenzen angelangt bin, dann knie ich mich mal hin oder setze mich hin und sage, Jesus, ja, ich lasse mich von dir lieben. Ich übergebe dir all meine Probleme, meine Sorgen und alles, was mich belastet. Das möchte ich vielleicht mal da beitragen. Vielleicht ist das auch eine Hilfe für jemanden, wenn er einfach mal zulässt, sich von Gott lieben zu lassen.
Ja, vielen Dank, Frau Zierfass. Sehr schön. Ich denke, da gibt es eben auch diese Phasen, wo wir vielleicht merken, jetzt geht es nicht mehr so weiter wie bisher. Das sind vielleicht Phasen, wo Gott uns auch ganz besonders beschenken will.
Ja, und oft merken wir auch, bitte? Ja,
ja.
Und oft merken wir auch gerade erst in solchen Momenten, wie sehr wir in Gottes Hand sind. Wenn wir mal merken, wir schaffen es nicht mehr alleine, wird uns eigentlich erst bewusst, wie sehr uns Gott trägt und wie sehr Gott einfach immer da ist. Manchmal merken wir es nur nicht. Das heißt, unser Gott will ja eine Beziehung zu uns haben. Das heißt aber auch, wir müssen ihn immer mehr einbeziehen in unser Leben und nicht in eine Ecke abstellen, sondern in unseren Alltag, in jeden Schritt, manchmal auch in jede Minute mit hineinnehmen. Er will Beziehung leben und das muss ich aber auch zulassen. Das ist das, was die Hörerin eben sagte, mit dem ich muss auch diese Liebe annehmen können, die Gott mir gibt. Ich muss dazu aber auch mit Gott im Gespräch bleiben. Ich kann mit Gott reden, wenn ich sage, du, gleich kommen die Kinder von der Schule. Das wird wieder laut und ich habe mein Essen noch nicht fertig. Bitte hilf mir, die Nerven zu behalten. Das darf ich machen. Und dann werde ich erleben, dass Gott mir hilft, die Nerven zu behalten oder nicht ganz so auszuflippen, wie ich sonst vielleicht täte. Gott hilft mir ganz konkret, wenn ich ihn hineinlasse in meinen Alltag. Das ist ja auch dieser Punkt, seine Sorgen auf ihn werfen. Er entlastet uns. Ja, wenn wir...
Er entlastet uns, ja.
Ja, wenn wir...
Das ist Ihnen ja auch ganz wichtig in Ihrem Buch.
Ja.
Sie stellen das an das Ende des Buches, so diese Beziehung zu Gott im Alltag zu leben. Und das ist jetzt auch von der Frau Zierfass hier ein sehr schöner Gedanke, sich lieben zu lassen. Und das heißt auch gleichzeitig, wie Sie sagen, die Sorgen abzugeben.
Ja.
Aber manchmal geht das gar nicht so einfach. Also einfach das zu sagen und zu sehen, es passiert aber irgendwie doch nicht so, wie ich mir das vorstelle, weil ich vielleicht mit einem kranken Kind schwer in der Verantwortung stehe, Tag und Nacht oder wie auch immer. Wie kann man das vielleicht ein Stück weit auch lernen oder dass es einem leichter wird, diese Sorgen wirklich abzugeben, die Lasten abzuwerfen? Und weil vorher können wir wahrscheinlich Gott nicht in unser Leben lassen, wenn wir meinen, wir müssen alles selber schultern.
Ja, wir müssen erkennen, dass wir nur kleine Menschlein sind und nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und in solchen Situationen, wie Sie jetzt sagten, wo man in Not ist, wo man in Sorge ist, wo man ein krankes Kind hat, wird es sicherlich nicht so sein, dass man plötzlich ganz fröhlich ist, weil Gott ja die Sorge hat und ich brauche mich um nichts kümmern. Nein. Aber Gott gibt einem genau die Kraft, die man braucht, um es durchzustehen, um die Pflegesituation durchzustehen, um dabei zu sein, am Bett des kranken Kindes zum Beispiel. Ja? Um reden zu können mit dem Kind, um das Kind trösten zu können. Gott gibt uns die Kraft, durchhalten zu können. Und das ist oft schon ganz viel. Gerade in besonders schweren Lebenssituationen. Und das ist eine Erfahrung, die man machen kann und die schon ganz, ganz viele gemacht haben und die einem dann plötzlich durchhilft. Es ist oft nicht dieses große Erlebnis, was wir uns dann wünschen, diese innere Freiheit von aller Sorge, sondern es ist dies, ja, mein Kind, ich weiß, du bist in einer schweren Lebensphase, aber ich bin bei dir, ich helfe dir, ich trage dich da durch. Trotzdem müssen wir durch diese schwere Phase durch, aber wir gehen ja nicht alleine da durch. Und das ist das, was entlastet, was nicht alle Last wegnimmt, als was die Last erträglich tragbar macht.
Es gibt zum Beispiel in der Schönstatt Familienbewegung ein schönes Ritual, einen Krug herzunehmen. Der Krug ist Sinnbild für die Stelle, wo Christus sozusagen in Kana das Wasser in Wein wandelt. Und einfach Zettel immer herzunehmen und am Abend vielleicht einfach die Sorgen, die uns besonders belasten, aufzuschreiben und in diesen Krug hineinzuwerfen mit der Bitte, dass Gott das wandeln möge.
Ja.
Das kann vielleicht manchmal auch eine Hilfe sein, das konkret zu tun, um dann auch vielleicht leichter damit umgehen zu können, die Sorgen auch wirklich loszulassen.
Ja.
Ich weiß nicht, was Sie für Erfahrungen gemacht haben, wie Menschen damit vielleicht besser zurechtkommen, wie sie das auch konkret dann umsetzen können, sich diese Sorgen einfach abzuwerfen.
Ja, also Rituale helfen immer. Es ist nicht jeder Mensch so empfänglich dafür wie ein anderer vielleicht, aber solche Dinge wirklich auch ganz konkret zu machen, Gott meine Sorgen, meine Nöte zu übergeben, sie auf einen Zettel zu schreiben, wie in dem Beispiel, was Sie nannten, oder Aufschreiben hilft unheimlich viel, dass ich auch wirklich weiß, ich habe es Gott schon gesagt. Ich darf es ihm aber immer wieder sagen. Und ich muss aufpassen, dass ich mir meine Sorgen nicht von Gott zurückhole. Das ist auch so eine menschliche Eigenschaft, dass wir uns unsere Sorgen gern wieder zurückholen von Gott. Sondern sie ihm immer wieder geben. Und wenn wir merken, wir sind in Gedanken, in unseren Gedankenkreisen wieder an der gleichen Stelle angelandet, wieder sagen, Gott, bitte. Du bist derjenige, der überhaupt jetzt hier eingreifen kann, denn um die Dinge, um die wir uns sorgen, da können wir ja meistens selber gar nichts bewirken. Das sind ja die Dinge, wo wirklich nur Gott eingreifen kann. Und die dann ihm auch wirklich immer wieder geben und uns von ihm die Hilfe geben lassen, die Schritte, die wir tun können, dann aber auch zu tun. Also das Sorgen auf Gott werfen heißt ja nicht, ich setze mich in seinen Sessel, meinen Sessel und Gott wird schon machen, sondern Gott findet Wege, die ich gehen kann.
Ja, damit kommen wir zum Ende der Sendung. Mit dem Thema sind wir natürlich erst am Anfang. Und aber damit Sie vielleicht auch alle gut durch diesen Tag kommen, möchten Sie, Frau Seeg, zum Abschluss noch allen auch ein gutes Wort mit auf den Weg geben. Sie stellen ein Gedicht an das Ende Ihres Buches. Das bin ich mir wert, gut mit sich selbst umgehen.
Ja. Das ist ein Liebesbrief Gottes an uns, von Jesus, unserem besten Freund, der er ja sein will in unserem Leben. Und das gilt für jeden. Du bist einmalig und wunderschön in meinen Augen. Ich sage zu dir, geliebtes Kind, nichts ist mir zu kostbar für dich. Ich bin bereit, alles, wirklich alles für dich hinzugeben. Mich selbst gebe ich hin für dich. Was ich dafür von dir möchte? Deine Sorgen, deine Not, deine Unsicherheit, deinen Schmerz und deine Ängste. Gib sie mir und dazu deine Tränen, deine Verzweiflung. Und ich gebe dir dafür Anteil an meinem Frieden, an meiner Liebe, an meiner Kraft, an meiner Geduld, an meiner Stärke, an meiner Freude, an meinem Königreich. Keinen Schritt machst du, ohne dass ich bei dir bin. Geh du deinen Lebensweg in der Gewissheit, du bist nicht allein. Und in der Gewissheit, dass er dich nach Hause führt, zu deinem himmlischen Vater und zu mir. Dein Freund Jesus.
Vielen Dank. Das ist wirklich ein sehr schöner Liebesbrief, den man nur jedem mit auf den Weg geben kann und auch das Beste dazu wünschen kann, dass es uns allen und Ihnen auch gelingen möge, ja, das Nötige zu tun, um gut mit sich selbst umzugehen. Vielen Dank, Frau Seeg, dass Sie zu Gast waren in der Lebenshilfe bei Radio Horeb zum Thema Das bin ich mir wert, gut mit sich selbst umgehen. Und zu diesem Titel haben Sie auch ein Buch geschrieben, das man in der Reihe Brockhaus Taschenbuch erwerben kann, ein kleines Taschenbuch. Vielen Dank
und auf Wiederhören nach Bretten. Dank. Auf Wiederhören.
Schön, auf Wiederhören. Ja, wenn Sie weitere Informationen möchten, nochmal über den Buchtitel, dann können Sie sich gerne auch noch an unseren Hörerservice wenden, den Sie unter der Telefonnummer 0700 7525 7525 erreichen. Wenn Sie nicht alles mitbekommen haben, dann können Sie auch gerne, wenn Sie die Möglichkeit haben, im Internet noch einmal nachhören und unter Podcast herunterladen die Sendung, die Sie interessiert. Sie können auch einen Mitschnitt auf CD bestellen. All diese Angebote finden Sie auf unserer Homepage unter www.horeb.org. Damit geht die Lebenshilfe zu Ende. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen ganz gesegneten Tag. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.